Der Pilzkompass, ein gemeinsames Podcast-Projekt mit Tobias Traulich und Marius Seiler.
Hi und willkommen hier beim Pilzkompass. Ich bin der Marius.
Und ich bin Tobi.
Wir sind beide Pilzcoaches und Pilzsachverständige, kennen uns schon ganz gut mit Pilzen aus und beschäftigen uns auch schon länger damit. Und zusammen betreiben wir den Podcast der Pilzkompass. Wir schauen uns hier die verschiedenen Pilzgruppen an. Wie erkenne ich sie? Wie unterscheide ich sie? Aber wir laden auch immer wieder interessante und spannende Menschen ein, die aus ihrem Leben berichten. Oft mit Pilzbezug, aber auch nicht immer. Manchmal gehen wir auch einfach so in den Wald und nehmen die Aufnahmegeräte mit und stellen euch unsere Pilzfunde vor. Heute in dieser Folge, das ist unsere 16. Folge schon, da schauen wir uns an, wie werde ich eigentlich Pilzcoach? Tobi und ich sind ja beide schon Pilzcoaches und wir wissen auch, dass einige von euch, die uns zuhören, auch schon Pilzcoach sind. Aber dennoch denken wir, dass es für viele interessant ist, wie werde ich eigentlich Pilzcoach? Ihr habt bestimmt schon mal davon gehört und heute schauen wir uns alles rund um den Pilzcoach ganz genau an. Bevor wir allerdings mit dem Inhaltlichen starten, noch eine kurze Bitte. Wenn euch dieser Podcast hier gefällt, dann unterstützt uns doch bitte, indem ihr den Podcast bewertet auf Spotify oder Apple. Ich würde euch empfehlen, das auf Spotify zu schauen, auf Apple zum Beispiel, da sieht man nämlich gar nicht unsere Bilder und wir blenden immer mal wieder Bilder von Pilzen ein, an denen wir Sachen erklären. Von daher meine Empfehlung an euch. Tobi, du hast von uns beiden die Pilzcoach-Ausbildung ja als letztes gemacht. Wie war das denn für dich? Bist du zufrieden mit der Pilzcoach-Ausbildung? Und würdest du die auch anderen Leuten weiterempfehlen? Was sagst denn du dazu?
Auf jeden Fall. Also ich habe ja 22 den Pilzcoach abgeschlossen. Ich habe den, glaube ich, schon, ich weiß nicht, ob es jetzt Ende 18 oder Anfang 19 war oder so angefangen. Dann kam aber Corona, deswegen hat sich das so ewig lang hingezogen. Aber es hat super viel Spaß gemacht. Also Pilzcoach ist wirklich was, was ich jedem empfehlen würde, weil es auch ein super Einstieg in die Welt der Pilze ist. Also das ist wirklich eine Fortbildung, die eben für Anfängerinnen richtig gut geeignet ist.
Ja, das sehe ich auch so. Das war bei mir ja auch so, dass ich damals mit dem Pilzcoach angefangen habe und dann irgendwann Pilzsachverständigen gemacht habe. Und man lernt dann auch einfach nette Leute kennen, ne? Man motiviert sich so ein bisschen gegenseitig. Das finde ich ist schon eine gute Sache am Pilzcoach. Wenn man Pilzcoach werden möchte, Tobi, was sollte man da noch alles mitbringen, außer Interesse für die Pilze?
Ja, also es geht beim Pilzcoach auch generell darum, dass man eben begeistert für die Natur ist. Also die Zusammenhänge, dass man die dann sieht mit der Ökologie. Und dieses Interesse sollte man dann auch gut an andere weitergeben können, vor allem an Kinder, weil Kinder sind unsere Zukunft und die sollen natürlich möglichst viel aus der Natur lernen. Das wird im Unterricht ziemlich vernachlässigt, wie ich finde. Zumindest war es in meiner Schulzeit sehr, sehr wenig naturbezogen. Ich weiß nicht, wie es bei dir war.
Ja, nicht besonders viel, Tatsache.
Ja.
Ein bisschen im Biologieunterricht, ein bisschen im Erdkundeunterricht. Aber ja, das ist halt auch so ein Thema, mit dem lässt sich nicht so viel Geld verdienen, ne?
Ja, genau. Ja, aber wie gesagt, Interesse ist das Allerwichtigste. Neugierde und eben diese Begeisterung für die Natur. Man braucht auch nicht wirklich Vorkenntnisse. Also wenn ihr diesen Kurs besuchen möchtet, dann braucht ihr gar keine Angst zu haben, dass ihr irgendwie schon 1000 Pilze kennen müsst oder was weiß ich. Das ist dann alles ein paar Level höher, beim Pilzsachverständigen zum Beispiel, wobei es da auch nicht so viele Pilzarten sind.
Darüber, wie man Pilzsachverständiger werden kann, da werden wir so Mitte, Ende März eine Folge machen. Da müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden. Wir sind jetzt ja schon relativ schnell in das Pilzcoach-Thema eingestiegen, Tobi. Vielleicht treten wir nochmal einen Schritt zurück. Was ist denn ein Pilzcoach überhaupt? Was macht der? Kannst du uns dazu mal was sagen?
Ja, also Pilzcoach, das ist ja so eine Ausbildung, die die Deutsche Gesellschaft für Mykologie ins Leben gerufen hat. Und das bieten eben verschiedene Pilzlehrschulen in ganz Deutschland an, diese Ausbildung. Da muss man einfach mal ein bisschen rumgucken im Internet. Da gibt es auch so eine Suchleiste mit Karte. Da kann man seinen Ort eingeben und dann zeigt es einem eben diese Schulen in der Nähe an, die sowas anbieten würden. Die Hauptaufgabe von so einem Pilzcoach ist dann eigentlich so diese Funktion als Multiplikator. Also es ist gar nicht so richtig wichtig, wie gesagt, diese Abertausenden von Arten alle einzeln zu kennen. Man soll andere für das Thema Pilze begeistern und eben ein bisschen Aufklärung betreiben und eben über dieses Thema informieren, zum Beispiel in Kindergärten, Schulen, im Radio, Social Media, dass das ganze Thema einfach ein bisschen bekannter wird. Ja, jetzt habe ich ja gerade schon gesagt, was ein Pilzkutsch ist, was er oder sie mitbringen muss dafür. Was sind denn so die inhaltlichen Themen, die einem da in diesem Lehrgang erwarten?
Also es gibt so verschiedene Themenblöcke. Ein Themenblock davon ist Ökologie. Das heißt, wie interagieren die Pilze mit ihrer Umwelt? Das ist bei Pilzen ziemlich komplex im Vergleich zu anderen Lebewesen, weil die auf verschiedene Arten mit ihrer Umwelt zusammenarbeiten. Ein anderes wichtiges Thema wäre das Thema Umwelt- und Naturschutz. Das heißt, was macht den Pilzen zu schaffen? Welche Hebel müssen gestellt werden, dass es den Pilzen wieder besser geht? Jetzt sage ich auch gleich noch ein paar kurze Worte zu. Das Thema Pilzgrundwissen ist eigentlich so das Hauptthema, würde ich sagen, vom Pilzcoach. Es geht einfach darum, so ein paar Basics zu wissen. Wie teile ich die Pilze auf? In welche Gruppen? Wie kann ich sie unterscheiden? Worauf kommt es an? Was ist wichtig? Wie nennt man die einzelnen Bausteine eines Pilzes? Und der letzte Punkt wäre das Thema Pädagogik. Also, wie vermittle ich dieses Wissen an Kinder, an Jugendliche, an andere Menschen? Und wie kann man das Ganze gestalten, dass es auch Spaß macht? Ich habe eben die bisschen komplexe Ökologie der Pilze angesprochen. Das ist deswegen ein bisschen komplizierter, dadurch, dass Pilze drei verschiedene Arten und Weisen haben, wie sie sich ernähren können. Die einen Pilze fressen totes organisches Material, also tote Bäume, tote Blätter, Kot oder tote Tiere. Die anderen Pilze befallen und schädigen und töten lebende Organismen, also zum Beispiel lebende Pflanzen, lebende Blätter oder lebende Baumstämme. Das ist Parasitismus. Und die dritte Ernährungsform ist die Mykorrhiza, in der Pilze in Symbiose mit Pflanzen wachsen. Das ist ein super spannendes und vielschichtiges Thema. Deswegen werden wir das auch in eigenen Folgen betrachten. Aber da sollte ein Pilzcoach schon drüber Bescheid wissen, zumindest so grob. Ein weiteres wichtiges Thema, ich habe es gerade eben schon kurz erwähnt, ist das Thema Umwelt- und Naturschutz. Was sind das für Punkte, die Pilzen besonders zu schaffen machen? Zum einen ist das die intensive Land- und Forstwirtschaft. Also es gibt heutzutage ganz wenig Lebensräume, die vom Menschen gänzlich unbeeinflusst sind. Und Landwirtschaft ist und Forstwirtschaft, das sind ja riesige Flächen in Deutschland. Auf diesen riesigen Flächen geht es den Pilzen leider oft nicht gut. Auf landwirtschaftlichen Flächen macht Überdüngung den Pilzen Riesenprobleme. Denn Pilze vertragen das gar nicht, wenn da Dünger ausgebracht wird, die sterben dann massenweise und brauchen sehr, sehr lange, bis sie sich wieder erholt haben. Und in der Forstwirtschaft ist es ähnlich. Die Forstbäume werden bei uns meistens so 30 bis 70 Jahre alt, bis sie eingeschlagen werden. Und das ist viel zu kurz für ganz viele Pilzarten, denn die haben sich zum Beispiel auf alte Bäume spezialisiert und deswegen gibt es auch ziemlich viele Pilze auf der roten Liste. Und das ist schade. Denn die Pilze und eine intakte Natur, das ist ja wichtig für uns alle. Denn von sowas profitieren wir ungemein. Sei es im Hochwasserschutz, sei es in der Luftgesundheit, sei es zum Erholen gehen im Wald. Das macht natürlich, das kennt ihr auch, viel mehr Spaß, durch einen intakten, tollen Wald zu gehen, als durch einen Kahlschlag oder eine brachliegende Sturmfläche.
Ja, das sind ja ein paar richtig teilweise komplexe Themen, die du da angesprochen hast, aber das wird alles im Pilzcoach richtig gut vermittelt. Jetzt ist aber noch meine Frage, gibt es so ein paar Pilzarten, die man als Pilzcoach jetzt eigentlich dann kennen muss, wenn man da fertig ist?
Ja, es sind insgesamt circa so 30 Arten, würde ich mal schätzen. Das heißt, wenn du schon 30 Arten kennst, dann bist du schon auf einem richtig guten Weg. Dann könntest du eigentlich direkt anfangen. Und wenn nicht, dann lernt man die halt während der Ausbildung. Also, das ist schon ein machbares Pensum auf jeden Fall. Also, als Pilzcoach muss man die Positivliste der Speisepilzarten kennen. Dabei handelt es sich um leicht kenntliche Arten, deren Verwechslungspartner sich auch ziemlich leicht erkennen und unterscheiden lassen, wenn es denn überhaupt welche gibt. Dazu zählen zum Beispiel alle Röhrlinge, also die Rauschgel-Röhrlinge, die Schmierröhrlinge, die Filzröhrlinge und die Dickröhrlinge. Dazu haben wir ja schon mal eine eigene Podcast-Folge gemacht, nämlich unsere allererste. Das ist eine, die würden wir euch auf jeden Fall empfehlen. Da stellen wir die genau vor und das sind auch die besten Pilze, mit denen man als Einsteiger hier in Deutschland Pilze sammeln kann.
Der nächste wäre der Schopftintling, zum Pilz des Jahres 2024 gewählt. Ist ein ganz cooler, einsteigerfreundlicher Pilz, der so zur Tinte eben zerfließt. Man kann ihn ganz jung auch essen und diese Tinte kann man eben auch benutzen, um damit zu schreiben. Das lernt man dann auch noch alles da.
Die Stinkmorchel ist ebenfalls auf dieser Liste zu finden. Die kann man ja jung essen, als Hexen, im Hexeneistadium. Und die hat dieses charakteristische penisartige Aussehen und so einen müffeligen Geruch nach toten Tieren. Also das ist echt ein Pilz, der sehr unverwechselbar ist.
Ja, auf jeden Fall. Ein Pilz, der auf jeden Fall nicht auf dieser Liste fehlen darf, ist der Pfifferling oder die Pfifferlinge im Allgemeinen. Also da gibt es mehrere Arten. Das sind ja die ziemlich beliebtesten Speisepilze überhaupt neben den Steinpilzen. Und wie man die erkennt, würden wir irgendwann mal eine eigene Podcast-Folge machen. Hier gibt es vielleicht ein oder zwei Verwechslungspartner, die man kennen sollte. Da gehen wir dann später noch drauf ein. Außerdem gibt es noch die Herbsttrompete oder auch Totentrompete genannt. Das ist eigentlich auch ein ganz leckerer Speisepilz für Anfängerinnen.
Gehört auch zu den Leistlingen, wie der Pfifferling auch, ne?
Genau richtig, ja.
Die Krause Glucke ist ebenfalls auf dieser Liste. Das ist dieser Pilz, der so aussieht wie ein Badeschwamm. Der wächst nur unter toten oder sterbenden Kiefern. Und er hat so eine goldgelb-bräunliche Farbe und riecht super lecker nach Maggi. Also der ist auch unverwechselbar, ne? So ein gelber Badeschwamm, der nach Maggi riecht. Das kann nichts anderes sein.
Nur blöd zu putzen. Ja, es gibt jetzt noch einen Pilz, der sieht so ähnlich aus wie ein Fußball, kann auch ungefähr diese Größe haben, wenn man Glück hat. Das ist der Riesenbovist. Und gerade in dieser Größe ist er wirklich leicht zu erkennen. Das ist ein riesiger weißer Pilz. Und wenn man den durchschneidet und der immer noch innen drin rein weiß ist, dann kann man den auch richtig gut essen und irgendwie so vegane Schnitzel oder sowas draus machen, schön panieren. Der ist wirklich leicht kenntlich. In der Größe vor allem. Der kann dann auch schon mal so 2,5 Kilo mindestens haben. Das hatte ich nämlich auch schon.
Der wächst natürlich nur auf ungedüngten Wiesen, ne? Also, wenn die Wiesen bewirtschaftet sind, geht der auch direkt futsch. Der Parasolpilz ist ein Pilz, der sehr ähnliche Standorte liebt. Das heißt, der wächst gerne auf ungedüngten Wiesen. Sowohl der Riesenbovist als auch der Parasol, die mögen das auch, wenn auf den Wiesen Tiere leben, also zum Beispiel Rinder oder Schafe oder Ziegen oder sowas. Der ist auch sehr leicht kenntlich an seinem verschiebbaren Ring und seiner Natterung am Stiel. Wenn man auf diese Merkmale achtet, dann kann der Parasol auch mit keinem anderen Pilz verwechselt werden. Das ist allerdings ein Lamellenpilz mit weißen Lamellen. Also schon ein bisschen anspruchsvollerer Pilz. Deswegen merkt man auch als Pilzcoach, da kann man auch schon sich mit ein bisschen schwierigeren Pilzgruppen auseinandersetzen. Das ist das Schöne.
Ja, dann hätten wir noch den Semmelstoppelpilz. Das ist auch so ein Pilz, der in Hut und Stiel untergliedert ist. Hat aber weder Leisten noch Lamellen noch Röhren. Das sind eben so kleine Stacheln, die darunter hängen. Und damit ist er auch wirklich gut kenntlich und einfach zu sammeln.
Von diesen Stachelpilzen, da gibt es ja nur eine Handvoll, ne?
Genau, da gibt es echt nicht viele, mit denen man den verwechseln könnte. Dann hätten wir noch das Judasohr. Das ist ein Pilz, den haben wir in einer unserer letzten Folgen in der Winterpilzfolge drangenommen. Das Judasohr, also der sieht wirklich so ohrförmig aus, super leicht zu erkennen, wächst vor allem an Holunder, auch mal an Buche ganz gerne. Ja, und den findet man oft so in asiatischer Küche auch und der schmeckt auch ganz lecker, in der Suppe zum Beispiel.
Und mein letzter Pilz in der Speisepilzliste wären die Reizker. Das sind alles rotmilchende Milchlinge. Auch eine sehr einsteigerfreundliche Pilzgattung oder Gruppe. Wir haben auch schon mal eine ganze eigene Podcast-Folge den Milchlingen gewidmet. Um genau zu sein, war das die Folge Nummer 3. Milchlinge sind Lamellenpilze mit sprödem Fleisch, die einen Milchsaft haben. Und wenn sie eben diese orangene Milch haben, dann sind sie alle essbar. Das ist eine super Regel für Einsteiger.
Ja, die letzten Pilze, die auf dieser Liste stehen, sind so Marktpilze, also quasi alles, was man im Supermarkt kaufen kann, auf dem Wochenmarkt, wäre natürlich noch besser. Da muss ja schon von den Verkäufern gewährleistet sein, dass es sich auch um essbare Pilze handelt. Trotzdem muss man da die Augen ein bisschen offen halten. Nach Schimmel zum Beispiel, gerade im Supermarkt, sind die oft in Plastikfolie verpackt. Da schwitzen die Pilze sozusagen. Da ist eine hohe Luftfeuchtigkeit drin in diesen Packungen. Dann schimmeln die ganz gerne. Ja, was könnten das für Pilze sein? Klassiker Champignons natürlich, saisonal Pfifferlinge, Steinpilze, aber auch Austernseitlinge sieht man ganz gern, Kräuterseitlinge, sowas in der Richtung.
Als Pilzcoach muss man ja auch die wichtigsten Giftpilze kennen, Tobi, ne? Welche sind denn hier so die wichtigsten?
Also wir haben es ja vorhin schon erwähnt, beziehungsweise du hast es ja vorhin schon erwähnt. Die Röhrlinge sind ja eine ziemlich einsteigerfreundliche Gruppe. Allerdings haben wir hier auch so ein paar Kandidaten dabei, die hier auf der Liste stehen. Zum Beispiel so bitter schmeckende Röhrlinge wie der Gallenröhrling oder der wurzelnde Bitterröhrling. Das sind auch Pilze, die haben wir in unserer ersten Podcast-Folge genau vorgestellt.
Die sind ungenießbar, ne?
Genau, eben wegen ihrer Bitterkeit. Also viel passieren kann da jetzt nicht. Vielleicht ein bisschen Magenschmerzen, meine ich, gelesen zu haben, aber es ist jetzt nichts Weltbewegendes und die kann man auch eigentlich ganz gut erkennen. Also das wären so die ungenießbaren Röhrlinge, aber es gibt ja auch welche, die sind durchaus giftig, ne?
Ja, es gibt so zwei Bekannte, die Magen-Darm giftig sind. Magen-Darm giftig heißt aber nur, dass die Magenverstimmung, Durchfall, Erbrechen hervorrufen. Also sie sind nicht tödlich, diese Gifte, reizen halt die Magenschleimhaut. Ist trotzdem unangenehm, wenn man so einen erwischt. Deswegen sollte man die schon kennen. Für die Pilzcoaches sind hier zwei Arten wichtig. Zum einen der Schönfußröhrling, der so einen gelb-roten Stiel hat und gelbe bis olivfarbene Röhren. Und der Satansröhrling, der hat so einen kalk-cremeweißen Hut, einen roten Stiel und rote Röhren, jungen einen relativ angenehmen Geruch, im Alter riecht er unangenehm, so nach Aas. Diese beiden bekannteren giftigen Röhrlinge sollte man kennen, wenn man Pilzcoach werden möchte, aber die sind jetzt auch nichts, was man sich nicht merken kann. Die Pfifferlinge hast du eben ja schon auf der Positivliste erwähnt, Tobi. Haben die auch einen Verwechslungspartner?
Wir haben den falschen Pfifferling als Verwechslungspartner. Den kann man eigentlich relativ gut erkennen. Also ja, schwierig jetzt zu beschreiben, aber er hat eben Lamellen und keine Leisten. Das ist manchmal nicht so stark ausgeprägt. Aber ich finde, gerade an den Farben, die sind deutlich leuchtend oranger, erkennt man das auf jeden Fall richtig, richtig gut. Dann gäbe es noch einen zweiten Verwechslungspartner, den Ölbaumtrichterling, der zusammen mit dem Klimawandel halt immer weiter nördlicher vorkommen kann. Ich habe den noch nie gesehen, wird aber auf jeden Fall behandelt und ist auch beim PSV wichtig zu kennen, dass es den gibt eben. Ja, aber ich kenne niemanden, der den schon mal gesehen hat. Du?
Mich. Ich habe den schon mal gesehen.
Was?
Ja. Tatsächlich dieses Jahr an einer toten, sterbenden Eiche. Da stand der zu Hunderten an der.
Ach was.
Also, der war, habe ich in der Nähe von Neunkirchen im Saarland gefunden. Also, wir sind hier ja schon auch so eine bisschen wärmebegünstigte Gegend. Bei uns ist es jetzt nicht kalt, kalt. Ja, also. Der sieht halt schon ganz anders aus als der Pfifferling. Pfifferlinge wachsen ja auch nie an Totholz. Oder der hier hat jetzt auch viel so im Wurzelbereich der toten Eiche gewachsen. Oder der sterbenden Eiche, die hat noch gelebt. Ja, und die werden halt auch, sind auch so fächerförmig. So halb fächerförmig, wie so ein halber durchgeschnittener Kelch oder so. Und so sieht ein Pfifferling halt gar nicht aus. Aber wenn man es halt nicht kennt und man hofft, es ist einer, dann greift man da vielleicht mal dazu.
Ja, aber cool, dass du ihn schon mal gesehen hast. Ich hatte ja vorhin auch den Riesenbovist erwähnt. Das ist wirklich ein sehr leichtkenntlicher, essbarer Bauchpilz. Man muss wissen, es gibt auch noch Kartoffelboviste. Die hatten wir zum Beispiel in unserer Waldfolge schon mal drin und auch ein Bild davon. Ja, die sind deutlich, deutlich kleiner, kommen viel öfter vor auch, gerne an Wegrändern. Also letztes Jahr hatte ich den super oft. Der wird relativ schnell innen drin schwarz und hat auch so eine richtig dickere Schale oft. Also der dickschalige Kartoffelbovist, vor allem der eben auch deutlich häufiger ist. Und der ist eben Magen-Darm giftig. Da muss man ein bisschen aufpassen, aber der ist auch leicht zu kennen.
Das ist ja so eine generelle Regel bei diesen Bauchpilzen, die im Alter beginnen zu rauchen und zu stauben. Wenn die innen nicht mehr weiß gefärbt sind, schwarz, braun, oliv oder was auch immer, dann sind sie ja nicht mehr essbar. Und die Kartoffelbowiste, selbst die Jungen, die sind innen nicht mehr rein weiß, sondern schon so rot-grau, irgendwie braun, sowas.
Ja, also man erkennt es auf jeden Fall.
Ja, ein Pilz, den man als Pilzcoach ebenfalls kennen sollte und als Pilzsachverständiger erst recht, ist der zimtfarbene Weichporling. Als Pilzcoach sollte man den kennen, weil der sich wirklich toll zum Färben eignet. Da kommt so eine dunkelviolette Farbe raus. Wunderschön. Als Pilzsachverständiger sollte man den kennen, weil das ein tödlich giftiger Pilz ist. Das ist ein Pilz, da würde eigentlich niemand drauf kommen, dass man sowas essen kann, weil das ist so ein kleiner Porling auf Laubholz. Ich finde den auch relativ selten, muss ich sagen. Ich finde den nicht jedes Jahr. Ich finde den vielleicht alle 2 bis 3 Jahre einmal. Aber ja, den sollte man kennen. So ein braunfarbiger, zimtfarben eben, Porling an Laubholz. Bei dem ist es ganz gut, wenn man Kalilauge besitzt, weil wenn man da Kalilauge drauf gibt, dann färbt der um in so ein Knallviolett.
Ja, der hat auch eigentlich keinen wirklichen Verwechslungspilz, wo man denken könnte, man könnte ihn essen. Also, wie du schon gesagt hast, der so klein und knubbelig und bräunlich, da hat man zum Glück nichts zum Verwechseln. Ja, ein Pilz, den man früher oft noch gegessen hat, der kahle Krempling, den sollte man kennen. Zum einen, weil der mittlerweile eben als Giftpilz eingestuft ist, weil dieses Gift entweder dadurch wirkt, dass der nicht gut durchgegart wird oder dass man über einen längeren Zeitraum eben recht viel davon gegessen hat. Weil dieses Gift, das reichert sich mehr und mehr im Körper an. Und das dauert eben ein bisschen, bis dann wirklich ein Schaden entsteht. Aber gerade deshalb steht er eben auf der Giftpilzliste. Was man aber toll mit dem machen kann, ist färben. Das hat so eine, ja, von bräunlich bis goldgelbe Farbe kann man da rausbekommen. Ganz cool.
Ja, eine Pilzgruppe, die eine etwas traurige Geschichte hat, die muss man auch kennen als Pilzcoach, nämlich die Rauköpfe, speziell den spitzgebuckelten und den orangefuchsigen Raukopf. Mit dem orangefuchsigen Raukopf gab es in Polen so in den 50er Jahren eine Massenvergiftung von Schulkindern. Die haben den alle gegessen und sie haben dann reihenweise Nierenschmerzen bekommen. Also diese Pilze machen die Niere kaputt und da sind auch viele Kinder an dieser Vergiftung gestorben. Und auch seitdem hat man diese Rauköpfe erst so als krass tödlich giftige Pilze auf dem Schirm. Sie gehören in die Gruppe der Schleierlinge. Da haben wir ja uns in den letzten beiden Folgen schon intensiv mit beschäftigt. Da haben wir auch die Rauköpfe etwas genauer vorgestellt, wie man sie erkennt und so weiter. Wichtig ist, sie haben einen Schleier. Sie haben rostbraune Spornpulver und sie haben so orange-braune, zimtfarbene Farben. Und sie können sowohl im Nadelwald als auch im Laubwald wachsen. Als Pilzcoach sollte man sie kennen, als Pilzsachverständiger auf jeden Fall.
Von den Pilzen sollte man auch keine Geschmacksprobe nehmen, weil da wirklich schon kleine Mengen ausreichen, um da Schäden hervorzurufen. Und wenn man sich jetzt diese Geschichte nochmal in den Kopf ruft von Marius, es waren ja alles Kinder damals und da wirkt das Gift nochmal eine Spur stärker, weil die auch viel weniger, sag ich mal, Masse haben, wo sich dieses Gift verteilen kann. Das ist schon kritisch. Ja, auch so ein giftiger Pilz, den man auf jeden Fall kennen sollte, ist der Gifthäuptling. Eigentlich ist der Pilz nur so richtig wichtig, wenn man ein Stockschwämmchen sammeln will, weil das so der klassische essbare Verwechslungspilz zu dem Gifthäuptling ist. Ja, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber das Stockschwämmchen, es steht ja auch nicht in der Liste oben drin bei den Positivpilzen für einen Pilzcoach. Ist recht schwierig, oder? Für einen Anfänger, die zu unterscheiden.
Ich habe Stockschwämmchen erst als Speisepilze gesammelt, als ich Pilzsachverständiger war. Und als
Ja.
ich die Gifthäuptlinge mehrmals gesehen habe. Also ich habe da immer großen Respekt vor gehabt. Es gibt Leute, ne, die sammeln die schon seit 20 Jahren und es geht irgendwie gut. Aber ich bin da jemand, ich war da auch immer eher vorsichtig. Stockschwämmchen sehen schon anders aus als Gifthäuptlinge. Man erkennt die oft auch schon so am Hut, weil die Hüte nicht ähnlich aussehen. Aber das ist was, finde ich, wenn man wenig Erfahrung hat, sieht man sowas halt nicht. Und da würde ich dann schon auf Nummer sicher gehen und Stockschwämmchen erstmal auf Seite schieben. Da gibt es bessere Pilze, mit denen man sich wohler fühlt und mit denen man besser Selbstvertrauen aufbauen kann. Weil sonst, wenn man jede Stockschwämmchen-Mahlzeit hinterfragt, dann wird man ja irgendwann irre.
Ja. Zu den beliebtesten Speisepilzen, zumindest in Gourmet-Restaurants, gehören ja auch die Morcheln. Da gibt es so einen Pilz, die Giftlorchel. Die kann man da als Verwechslungspartner ansehen. Das Gute ist, Morcheln und Lorcheln sind relativ leicht zu unterscheiden, so im Allgemeinen jetzt. Wenn man eine Morchel einmal in der Mitte aufschneidet, dann sieht man, dass der ganze Fruchtkörper vom Stiel bis oben zur Hutspitze komplett hohl ist. Also das ist quasi ein Teil. Wenn man jetzt aber die Giftlorchel zum Beispiel durchschneidet, dann ist das so gehirnartig gewunden, so kammerig, auf jeden Fall in mehreren Stellen miteinander verwachsen. Und so erkennt man die zum einen richtig gut. Zum anderen haben die eigentlich auch komplett unterschiedliche Habitate. Also die Giftlorchel wächst eher so in ja, sandigen Kiefernwäldern. Ganz oft findet man die bei so Häckselplätzen oder wo die Baumstämme eben vorbereitet werden zum Weitertransport, wo ganz viel Rinde liegt. Und so die essbaren Morcheln, ja, das wären zum einen Rindenmulch. Die kann man ganz gut in frisch angelegten Gärten so finden, wenn man mal so durch die Stadt tingelt. Oder eben auf naturbelassenen Streuobstwiesen. Und bei Eschen kommen auch ganz viele Morcheln vor.
Und die brauchen auch alle Kalkboden, ne? Das braucht
Genau.
die Giftlorche ja gar nicht.
Richtig.
Zwei relativ wichtige Giftpilze haben wir noch nicht erwähnt. Die gehören zu den Knollenblätterpilzen, nämlich der Fliegenpilz und der Pantherpilz. Das sind beides stark giftige Arten, die aufs Nervensystem wirken. Den Fliegenpilz, den kennt ja jeder, ne? Das ist dieser rothütige Pilz mit den weißen Pusteln, ganz typisch unter Fichten und Birken zu finden. Der Pantherpilz ist sozusagen sein kartonbraun gefärbter Bruder. Der hat auch diese weißen Pusteln auf dem Hut, eher so eine kartonbraune Farbe, wächst ganz typisch im Laubwald auf lehmigen bis basischen Böden und hat dieses Bergsteigersöckchen, an dem man den gut erkennt. Aber da solltet ihr mal in unsere Knollenblätterpilz-Folge reinhören. Da haben wir das alles ganz genau und intensiver erklärt, wenn euch das interessiert.
Genau, also es stehen auch noch weitere Knollenblätterpilze auf der Liste, zum Beispiel der grüne Knollenblätterpilz und der gelbe. Wie der Marius schon gesagt hat, stellen wir die alle in unserer Folge 6 tödliche Leckerbissen genau vor.
Das war ja jetzt ein langer Ritt durch die Pilze, die der Pilzcoach oder die Pilzcoachin kennen muss. Bevor man dann abschließend Pilzcoach wird, gibt es ja auch eine Prüfung, Tobi. Bei dir ist die ja noch
Genau.
gar nicht so lange her. Magst du uns mal erzählen, wie das damals abgelaufen ist?
Also zunächst einmal, wenn ihr zum Beispiel schon Pilz-Sachverständiger seid und euch interessiert, ein bisschen in diese pädagogische Schiene auch reinzugehen, dann braucht ihr keine Prüfung ablegen, dann müsst ihr eben nur diese Module besuchen. Für die Leute, die das aber jetzt noch nicht sind, sieht das ungefähr so aus. Es gibt zwei Prüfungsteile. Einmal einen schriftlichen, der dauert dann irgendwie so eine Dreiviertelstunde. Und da werden wirklich ja, einfache Fragen eigentlich drankommen, die auch alle während dieser Module, während des Unterrichts behandelt werden oder draußen im Feld eben, im Wald. Also da muss man wirklich keine Angst vor haben. Im Prinzip habt ihr dann schon euer Zertifikat in der Tasche, wenn ihr mehr als 70% der Punkte erreicht habt. Und das ist nicht wirklich schwierig. Dann gibt es eben noch den zweiten Teil. Da stellt ihr ein Projekt vor, das ihr während der Zwischenzeit des vorletzten und des letzten Moduls eben erarbeitet habt. Das kann ganz, ganz unterschiedlich sein. Da sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Das kann zum Beispiel sein, man denkt sich ein Spiel aus, man simuliert eine Gruppenführung im Wald, man färbt irgendwie schöne Kleidungsstücke ein mit Pilzen, man erstellt Infomaterial oder sowas in der Richtung. Bei mir war das jetzt zum Beispiel so, es war immer die Rede von so einem Pilzcoach-Koffer. Das war eher so eine Metapher dafür, dass man sich eben als Pilzcoach immer so ein bisschen Infos und Material so in petto hat, um was zu zeigen, was zu erklären. Ich habe das wörtlich genommen und habe so einen alten Koffer upgecycelt sozusagen und habe daraus wirklich meinen Pilzcoach-Koffer gemacht. und dort eben alles Mögliche an Material zusammengetragen, was ich so über Pilze hatte. Und da findet ihr die Anleitung tatsächlich auch auf der DGFM-Seite.
Der allererste in der DGFM, der diesen Pilzcoach-Koffer erfunden hat, sozusagen, das war ja Wolfgang Friese, der auch schon hier bei uns im Podcast zu Gast war. Der hat das sozusagen gemacht, schon seit vielen Jahren, und hat das dann so auch ein bisschen publiker gemacht. Und was ja auch ganz spannend ist, Dr. Rita Lüder, die den Pilzcoach mehr oder weniger so initiiert hat, die war ja auch schon bei uns im Podcast zu Gast. Sie war in Folge Nummer 4 zu Gast.
Ja, war auch ein ganz spannendes Interview. Und wie war das bei dir in der Prüfung, Marius, beim Pilzcoach?
Also, ich weiß noch, dass die Theoriefragen, die fand ich auch relativ einfach. Ich habe damals mich viel mit dem Grundkurs Pilzbestimmung auf die Pilzcoach-Prüfung vorbereitet, denn der Inhalt in dem Buch, was da so an Theorie praktisch drinsteht, das reicht locker aus, um die Theorie Anforderungen da zu erfüllen. Bei der praktischen Prüfung, da bin ich, um ehrlich zu sein, gar nicht mal sicher, was ich damals gemacht habe. Das ist bei mir jetzt inzwischen schon 5 bis fast 6 Jahre her. Ich glaube, ich habe was gemacht, so eine Art Memory-Spiel im Grundschulbereich, so ein Pilz-Memory. Der eine oder andere von euch, der sich jetzt vielleicht für die Pilzcoach-Ausbildung interessiert, fragt sich jetzt, wo kann man das denn überhaupt alles machen? In Vorbereitung für die Folge hier bin ich da mal in die Recherche gegangen und habe mir mal angeguckt, wo man das alles überhaupt machen kann. Es gibt da so eine Terminliste von der DGFM, da sind viele Ausbildungstermine eingetragen. Das verlinken wir euch auch mal in die Podcast-Beschreibung. Und da konnte ich Pilzcoach-Veranstaltungen in Niedersachsen, in Baden-Württemberg, Schleswig-Holstein, Brandenburg, NRW, Schwarzwald, Meck-Pommern, in Franken, in Hamburg, in Berlin und auch in Mittelsachsen finden. Also, ihr seht schon, ne, das ist jetzt relativ weit verbreitet überall in Deutschland. Die einzelnen Gegenden, die ich bis jetzt nicht aufgetaucht sind, sind Rheinland-Pfalz, das Saarland und der Rest von Bayern, nur Franken sozusagen. Also ich denke, da ist für viele von euch was dabei. Macht euch einfach mal schlau, wo ihr dann am besten hinkommt, worauf ihr am meisten Lust habt. Vielleicht wollt ihr auch mal eine neue Pilzgegend kennenlernen. Wir haben damals die Ausbildung in Baden-Württemberg gemacht. Wir beide wohnen ja in Südwestdeutschland. Das ist jetzt tatsächlich so einer dieser blinden Flecke, ne? Aber ja, ist dann halt so.
Das wird sich aber bald ändern. Ich darf verkünden, dass ich dieses Jahr zum ersten Mal wahrscheinlich als Pilzcoach-Ausbilder dann tätig sein werde und meinen ersten Kurs dann auch anbieten kann.
Also.
Voraussichtlich über die VHS bei mir in Neustadt, also in der Rheinland-Pfalz.
Super. Ein blinder Fleck weniger.
Yeah, jetzt fehlt noch das Saarland. Marius.
Ja, ich glaube, dieses Jahr wird das nichts.
Ja, mit welchen Kosten kann man da so ungefähr rechnen, Marius?
Also der Preis, der variiert etwas nach Region und auch nach dem Angebot, was man mitkauft. Bei manchen Pilzcoach-Ausbildungen ist die Übernachtung mit inbegriffen. Zum Beispiel bei Rita und Frank Lüder in Niedersachsen. Das kostet deswegen dann auch mehr als so in anderen Regionen, wo man sich dann selbst um eine Übernachtung kümmern muss. Also das Preisspagat sozusagen, das bewegt sich da zwischen 452 Euro bis 720 Euro. Das ist so die größte Preisspanne, die ich gesehen habe für die 6 Module. Die meisten Preise bewegen sich so im Raum zwischen 550 bis 600 Euro. Das war so das der Hauptanteil. Und es ist auch tatsächlich auch so ein bisschen die Vermögensverteilung offenkundlich. Also in Norddeutschland ist es zum Beispiel ein bisschen günstiger als in Süddeutschland.
Gut, da muss man sich dann natürlich auch überlegen, lohnt sich es dafür extra nach Schleswig-Holstein zu fahren? Da ist ja auch wieder andere Kosten, die auf dich zukommen, ne?
Genau. Ich denke, wenn man das mal mit einem Urlaub verbindet oder so, dann ist
Ja,
das
klar.
vielleicht ganz interessant.
Ja.
Aber ansonsten denke ich auch, das Beste ist, ihr guckt, was gibt's bei mir in der Gegend und geht dann dahin. Dann lernt man ja auch die lokalen Pilzleute besser kennen und auch andere Pilzverrückte bei dir aus der Gegend. Das ist auch schöner, als wenn man das sonst in der Fremde irgendwo macht.
Ja, wie sieht es denn da mit Weiterbildungen aus, Fortbildungen? Muss ich da irgendwas machen jetzt, damit ich immer als Pilzcoach tätig sein darf?
Ja, Weiterbildungen sind tatsächlich vorgeschrieben. Alle 5 Jahre muss man hier auf eine Weiterbildungsveranstaltung gehen.
Das ist ja voll im Rahmen. Also 5 Jahre ist wirklich ein langer Zeitraum. Und bei Pilzen gibt es wirklich viele Angebote, die man nutzen kann.
Genau, das ist sehr entspannt. Okay, Tobi, wenn ich jetzt den Pilzcoach fertig in der Tasche habe, wie kann man dann weitermachen? Also, was hat man dann so für Möglichkeiten?
Also erstmal kannst du ja, wie anfangs schon erwähnt, als Multiplikator tätig sein. Das kann zum Beispiel so aussehen, dass du eben in Kindertagesstätten, in Kindergärten, Schulen unterwegs bist. Aber du kannst zum Beispiel auch seit, ich weiß nicht, 1 oder 2 Jahren Pilzcoach Kids und Pilzcoach Junior ausbilden. Das ist so ein kleiner Kurs, sage ich mal, einmal Kids, so für 5- bis 10-Jährige und Junior, so 10- bis 16-Jährige. Da müssen die ein bisschen mit dir im Wald unterwegs gewesen sein. Ein paar bestimmte Themen müssen eben angesprochen werden. Dann gibt es so eine kleine Mini-Prüfung und als Belohnung eben auch so ein cooles Abzeichen, so ein Aufkleber auch und eine Urkunde. Ja, ich denke, das ist ganz nett, um Kinder auch mehr für dieses Thema zu motivieren. Ja, was kann man noch damit anfangen? Im Prinzip ist diese Pilzcoach-Ausbildung ja der Einstieg in die Welt der Pilze. Jetzt kann man sich natürlich noch regelmäßig weiter fortbilden. Der nächste große Schritt wäre zum Beispiel, wie werde ich Pilzsachverständiger? Darüber wird auch eine unserer nächsten Folgen dann gehen. Da muss man natürlich viel mehr Arten kennen und sowas. Aber das kann man ja alles mit der Zeit sich erarbeiten, Kurse besuchen dafür, je nachdem, wie man da so drauf ist. Man könnte auch Pilzcoach-Ausbilder werden. Da sollte man auch PSV sein, an Ausbildertreffen teilnehmen und auch schon ein bisschen Erfahrung in der Gruppenführung haben.
Man kann halt auch dann generell noch mehr so Exkursionen anbieten, Seminare vielleicht auch irgendwann mal, ne?
Genau,
Also,
ja.
wenn man sich die Pilze so als Nebenerwerb aufbauen will oder wenn man halt auch einfach andere Leute für das Thema auch begeistern möchte, wenn man in sich so den Antrieb spürt, ich möchte das gerne unter die Leute bringen, dann ist das halt auch wirklich ideal für dich.
Ja. Oder wenn ihr zum Beispiel selbst als Lehrer oder Lehrerin tätig seid oder
Oder als
Erzieher,
Erzieher.
genau, dann kann man das richtig schön verbinden und den Kindern eben auch so nahe bringen.
Ja, Tobi, wie ist dann so dein persönliches Fazit zum Pilzcoach? Also, du hast ja am Anfang schon erwähnt, du bist ganz froh, dass du es gemacht hast, ne? Kriegst du da auch Anfragen aus dem Kinderbereich? Wie siehst du das? Was kommt da in Zukunft noch auf uns zu? Müsste man da noch was verbessern oder den Austausch intensivieren oder so?
Also ich denke, den Austausch intensivieren auf jeden Fall, weil das Thema Pilze ist ja immer noch sehr unterrepräsentiert. Ich habe aber das Gefühl, die Nachfrage ist recht hoch, zumindest in dem Kindersektor, sage ich mal. Da ist es dann oft schwierig, weil das Ganze dann meistens kostenlos angeboten werden soll. Und wenn man das selbstständig macht, ist es halt schwierig. Ist aber total verständlich natürlich. Also gerade für Erzieherinnen und Erzieher. Denke ich, ist das eine richtig tolle Sache, diese Ausbildung. Ich meine, als Rentner geht es natürlich auch. Hat man ja auch ein bisschen mehr Freizeit, kann sowas anbieten. Und wenn man sowas nebenbei macht, eben als Nebengewerbe oder so, dann muss man ja auch nicht unbedingt wirklich viel dafür verlangen oder kann das vielleicht sogar auch kostenlos anbieten, wenn man Spaß dran hat. Das sind auf jeden Fall tolle Möglichkeiten, viele Möglichkeiten, die man da haben kann, diese
Ja.
Pilze an andere weiterzugeben.
Ja, stimmt. Aber mein persönlicher Eindruck, so war es zumindest auch bei mir selbst, der Pilzcoach war für mich eigentlich hauptsächlich so ein Haupttor in die Pilze rein, dass ich da sicherer werde und auch mal reinkomme so ins Thema.
Ja.
Ich selbst kriege aber echt so gut wie gar keine Anfragen dazu. Wie du schon sagst, es soll dann immer kostenlos sein für die Kinder. Und das ist halt irgendwie, wenn man dann einen vollen Tag hat, auch ein bisschen schwierig, wenn man halt auch so ein Pilzgewerbe, sag ich mal, hat. Der Pilzsachverständige ist meiner Meinung nach da ein bisschen besser geeignet, um, sag ich mal, mehr im Thema Selbstständigkeit und Pilze zu machen.
Ja.
Aber ja, also es ist halt ein super wichtiges Thema, ne? Es wäre auch toll, wenn die Kinder und die andere auch Erwachsene, wenn die davon viel mitbekommen, wie viel mitnehmen, mehr nochmal in den Wald gehen, mehr in der Natur sind. Das würde ja uns allen richtig gut tun.
Ja.
Von daher, so als Multiplikator finde ich, sind die Pilzcoaches super wichtig.
Ja.
Man wird sich halt wünschen, wie du schon sagtest, dass der Austausch intensiver wird zwischen Pilzcoaches, Pilzsachverständigen, Schulen, Bildungsministerien etc. pp. Aber ja, man muss die Sachen halt auch so nehmen, wie sie jetzt sind, ne? Dran arbeiten. Und ja, es wäre einfach super, wenn viele von euch da auch Lust drauf haben, wenn die Szene da aufgemischt wird von jungen Leuten, alten Leuten, egal, ne? Groß, klein, dick, dünn, Mann, Frau, divers. Wir können einfach da Leute gebrauchen, die da Lust drauf haben, das Thema weiter zu verbreiten. Also fühlt euch da auf jeden Fall bestärkt und motiviert, auch wenn man jetzt nicht unbedingt die Ausbildung machen möchte oder muss, ne? Wäre halt einfach nur wichtig, dass das Thema mehr Beachtung findet.
Ja. Ich denke, dann haben wir auch schon ziemlich viel über dieses Thema geredet. Wie der Mario schon sagt, wenn euch das Ganze interessiert, guckt einfach mal in eurer Nähe nach, wo ihr so eine Ausbildung machen könnt. Und auch, ob das bei mir jetzt alles klappt, das werdet ihr dann erfahren, denke ich, auf Social Media vor allem. Wir haben nämlich beide auch Instagram-Kanäle. Bei mir heiße ich Abo Fungium.
Ich heiße Probieren statt Studieren und wir haben seit neuestem auch einen gemeinsamen Channel hier für den Pilzkompass, ne?
Genau, richtig. Ganz frisch und neu. Und auch einen eigenen YouTube-Kanal jetzt, wo dann nach und nach die alten Folgen auch hochgeladen werden und dann eben auch die neuen.
Wenn ihr mehr zu unseren Pilzangeboten, wir bieten ja beide Pilzführungen an oder auch Seminare. Wenn ihr dazu mehr wissen wollt, dann schaut doch mal auch auf unseren Homepages vorbei. Die stehen auch in der Podcast-Beschreibung. Außerdem machen wir dieses Jahr so eine kleine Großstadttour. Also wir fahren nach Frankfurt und nach Berlin. Wenn ihr da auf eine Pilzwanderung von uns dazukommen wollt, dann folgt uns doch mal auf Social Media zum Beispiel und dann kriegt ihr das zeitnah mit, wenn die Veranstaltungen dann sind.
Es würde uns total helfen, wenn ihr unseren Podcast bewertet und wenn ihr ihn auch teilt mit euren Freunden und Freundinnen. Das hilft uns bei unserer Sichtbarkeit natürlich super weiter. Da könnt ihr zum Beispiel auf Spotify uns da Sternchen geben oder liken eben auf YouTube zum Beispiel.
Ihr könnt auch gerne weitererzählen, wenn euch der Podcast gefällt. Ne? Wenn ihr andere Pilzverrückte seht, empfehlt uns gern weiter. Wir wollen ja hier auch so ein Sprachrohr für die Pilzszene sein. Und das können wir halt auch nur, wenn die Pilzszene und auch alle anderen Menschen, die sich dafür interessieren, uns gut kennen.
Und wenn ihr Kritik habt oder Fragen oder was auch immer oder zum Beispiel spannende Pilzpersönlichkeiten für ein Interview seid oder kennt, dann könnt ihr uns natürlich auch schreiben. Unsere persönlichen Kontaktadressen findet ihr auch in der Podcast-Beschreibung oder ihr nutzt eben die FAQs von Spotify zum Beispiel.
Und wir haben seit kurzem auch eine gemeinsame E-Mail-Adresse. Sie heißt pilzkompass@posteo.de. Wenn euch unser Podcast richtig gut gefällt, dann würde es uns total helfen, wenn ihr das Projekt mit einer Spende unterstützt. Dazu haben wir ein gemeinsames Spendenkonto auf PayPal eingerichtet. Den Link findet ihr auch in der Beschreibung.
Dann würden wir uns freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Und bis dahin, tschüss.
Ciao.
Aber ich glaube, ich muss mal kurz aufs Klo dann auch.
Jo.
Ah, mir fällt gerade auf, die Meucheln sind auch nicht oben in der Liste, oder?
Stehen ja unter
Nö.
Naturschutz.
Ja, 1 Kilo darfst du ja sammeln.
Hä?
1 Kilo darf man ja sammeln.
Ja, nee, keine Ahnung, aber bin ja eh eine morsche Niete.